Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Vortragsreihe im Studium Generale. In diesem Semester werden wir uns den Abenteuern zuwenden, Abenteuern im Kopf und in der Welt. Wir haben ein, glaube ich, ganz munteres Programm, 13 Vorträge in diesem Semester von jetzt an bis in den Juni hinein. Wie immer bei unseren Vortragsreihen ist es so, wir reißen ein bisschen an einem großen Thema etwas an, aber werden es natürlich nicht vollständig und in jedem einzelnen Pfad behandeln können. Das überlassen wir dann Ihnen. Sie kriegen ein paar Anregungen und wenn Sie Lust haben, nach diesem Semester sich endlich mal in alle Abenteuer hineinzustürzen, in die Sie sich noch nicht gestürzt haben, dann soll es uns recht sein. Und wenn Sie zu einem ganz großen Abenteurer werden und wir die Vortragsreihe in 20 Jahren wiederholen, dann können Sie ja auch gerne mal über Ihre dann zurückliegenden Erlebnisse berichten. Für die studentischen Hörer kurzer und der einzige und letzte Hinweis, was haben Sie zu tun? Das finden Sie alles in einer PDF-Broschüre festgehalten, die Sie auf den Seiten des Studium Generales im Internet finden. Sie führen einfach ein kurzes, knappes Protokoll und ich werde dann damit glücklich und Sie kriegen, wenn Sie sich angemeldet haben, Ihren Leistungsnachweis. Aber das ist genau beschrieben in dieser Broschüre. Schauen Sie da bitte nach. Ich glaube, das erklärt alles. Heute Abend wird uns sicherlich auch alles erklärt werden. Wir haben zu Gast Ernst-Peter Fischer, den wir hier schon häufig begrüßen durften. Und es ist mir immer wieder ein Vergnügen, wenn Herr Fischer den Weg zu uns findet. Früher war der Weg etwas kürzer, heute kommt er immer von Heidelberg hierher und hat uns immer etwas Spannendes zu erzählen und Amüsantes im Gepäck. Was für diejenigen, die Herrn Fischer vielleicht noch nicht kennen, was sollten Sie über diesen Mann wissen? Naja, wieder mal mehr, als ich jetzt in ein paar wenigen Worten sagen kann. Aber ich versuch's mal mit dem Wesentlichen. Er ist diplomierter Physiker, er ist promovierter Biologe und habilitierter Wissenschaftshistoriker. Und dieser Mensch, und ich kann meinen Neid nie verhehlen an dieser Stelle, dieser Mensch hat es geschafft, in den letzten Jahren über 50 Bücher zu schreiben. Ich frage mich, wie das geht, er weiß es, ich nicht. Aber ich bin neidisch, ich stelle mir das wirklich schön vor. Ich hatte mal gedacht, wenn ich als Professor für Schreiben und Rhetorik, der ich bin, und mein Name ist Volker Friedrich, ich vergaß mich Ihnen vorzustellen, ich stellte mir immer vor, als Professor für Schreiben kommt man zum Schreiben mit Nichten und mit Neffen. Man kommt bestenfalls dazu, Leute einzuladen, die schreiben, und macht sich so seine Gedanken. Herr Fischer wird uns heute etwas erzählen über die Abenteuer in der Wissenschaft. Und nach dem, was ich Ihnen kurz über ihn gesagt habe und seinen Werdegang und seine Studien und seine Abschlüsse, können Sie sich vorstellen, dass er das eine oder andere Abenteuer in der Wissenschaft als zumindest Wissenschaftshistoriker beobachtet haben muss und gedeutet haben muss. Ich bin sehr gespannt auf seine Deutungen. Viel Vergnügen mit seinem Vortrag. Ich lasse das Programm rumgehen. Nehmen Sie es bitte mit, verteilen Sie es, geben Sie es wem auch immer, falls Sie es noch nicht haben. Und ich freue mich auf den Vortrag von Herrn Fischer. Viel Spaß.
Vielen Dank, Herr Friedrich, für die Einladung und die Einführung. Ich bin ja mal gespannt, ob Sie irgendwann mal ein Thema für das Studium Generale finden, wo ich der Meinung bin, dass ich nichts darüber sagen könnte. Also irgendwie quassel ich die ganze Zeit und habe auch das Gefühl, dass dabei Vorlesungen rauskommen sollen. Also heute also das Abenteuer der Wissenschaft, wobei ich sagen möchte, dass ich diesen Vortrag selbst als Abenteuer gestalte. Das ist nämlich möglich. Also ein Abenteuer ist das, was man mit einem Risiko beginnt, bei dem man nicht weiß, wie es endet, aber dass man mit ritterlichem Mut durchsteht. Also das versuche ich jetzt. Ich weiß nicht genau, wo es endet, ich weiß nicht genau, wo ich langkomme, aber ich versuche aufrecht zu stehen und mit ritterlichem Mut das Ganze zu beenden. Mache ich was falsch? Nein. Also hier. Also ich muss Sie enttäuschen, es wird keine Bilder geben, sondern nur mich. Ich habe nur Worte, weil die Abenteuer im Kopf passieren am besten mit Worten. Ich möchte, also es gehört zu meinen Unsitten, aber der Herr Friedrich hat da noch nie drüber gemeckert, als Einladender mit einigen Vorbemerkungen beginnen. Eine der Vorbemerkungen ist allerdings so lang, dass sie fast zum Vortrag wird. Das hat sich so ergeben auf der Fahrt hierher oder gestern und das ist das Abenteuer daran. Also ich wollte mit der einfachen Vorbemerkung beginnen, dass neulich in der britischen Zeitschrift New Scientist eine Dame interviewt wurde, Antje Boetius. Die besucht die Antarktik und möchte da forschen. Und also in der Arktik ist sie unterwegs und man fragt, wie ihr Leben da ist und was sie beobachtet und dass das ein ganz anderes Gefühl ist, auch Wissenschaft zu treiben. Und dann fragt man, das ist die letzte Frage an die Dame, warum sind Sie denn überhaupt in die Arktik gefahren? Und dann sagt sie, Abenteuerlust. Ich wollte immer Abenteuer erleben und ich wollte als Kind schon Abenteuer erleben und ich habe Abenteuerbücher gelesen von Robert Louis Stevenson. Ich habe mich immer als Abenteurer betrachtet und deshalb bin ich jetzt in der Arktis und mache Wissenschaft. Das finde ich eine gute Idee. Also Sie sehen, man kann auf viele Weisen bei der Wissenschaft an Abenteuer denken und jetzt wollte ich eine große Vorbemerkung machen, die kommt noch, aber da ist es dazwischen gekommen. Das ist jetzt das Abenteuer, das passiert, dass immer was dazwischen kommt. Unser Leben ist ja ein Ereignis von Abläufen, bei denen was dazwischen kommt, wie Sie sicher wissen. Das nennt man dann manchmal Zufall, manchmal Glück, aber bei mir ist jetzt was dazwischen gekommen, was mich am Anfang geärgert hat, nämlich dieses Buch. Ist von einer Freundin von mir geschrieben, also Freundin ist damals ein paar Jahre älter als ich und ist Nobelpreiskandidatin, aber klappt nicht so ganz. Und die ist große Expertin in der Virologie und die hat ein Buch geschrieben, Supermacht des Lebens. Supermacht des Lebens, Reisen in die erstaunliche Welt der Viren. Also um das vorweg zu sagen, ich empfehle das Buch nicht. Das darf ich ihr nur nicht sagen. Aber das Buch ist für jemanden wie mich, der sich für die Geschichte der Wissenschaft interessiert und für die Geschichten in der Wissenschaft, für das, was Wissenschaftler treiben, interessant. Denn sie sagt mehrfach, benutzt sie das Wort Mut. Mein Vortrag heißt ja Mutproben der Menschheit. Ich betrachte Wissenschaft als eine Reihe von Mutproben und werde das noch genauer erläutern, was die Mutprobe darin besteht. Und bei ihr kommen viele Beispiele für den Mut vor, den Wissenschaftler haben müssen. Hier schildert sie zum Beispiel, dass Wissenschaftler in den USA eine Therapie gegen Viren versucht haben und die haben eine Studie gestartet, die sie DARE abgekürzt haben, also der, wagen, mutig haben. Leider erklärt sie das Akronym nicht und wenn sie bei Google der eingeben, kommt alles Mögliche, nur keine Erklärung für die Studie. Also wenn jemand weiß, was DARE abkürzt, wäre ich Ihnen dankbar oder ich frage die Frau Mölling noch. Und sie erläutert das leider nicht. Aber die Studie ist interessant. Was man nämlich tut ist, man muss zunächst mal versuchen, die Viren, die man umbringen will, überhaupt erst zu aktivieren. Das findet sie mutig. Also in uns allen stecken Viren drin. Wenn sie infiziert sind mit Viren, haben sie überall Viren. Und die Idee der Therapie besteht darin, diese Viren zu aktivieren, um sie dann zu töten. Nicht die Viren sozusagen zu beruhigen. Also das findet sie mutig. Und das finde ich auch, ist eine wichtige Sache, weil man dabei ein Risiko eingeht und man nicht genau weiß, wo man landet. Also das gehört zur Wissenschaft, dass solche Experimente probieren und die Frage dann, in welchem Rahmen man das tut. Das zweite Zitat, wo sie von Mut spricht, ist, die erzählt von einem Mann, den sie kennengelernt hat, der Mann heißt Howard Temin. T-E-M-I-N. Ich nehme nicht an, dass Sie von dem gehört haben. Das ist schade eigentlich. Weil der Howard Temin ist einer der ganz großen Virologen, Molekularbiologen, ist nur sehr früh gestorben. Der hat 1975 den Nobelpreis bekommen, und zwar für eine Entdeckung eines Stoffes, eines Enzyms, eines Proteins, das man reverse Transkriptase nennt. Das klingt jetzt vielleicht furchtbar langweilig, aber als Temin arbeitete, war das Dogma der Biologie, dass es nur eine Richtung der Informationsverarbeitung gibt, DNS, RNS, Protein, das haben Sie sicher schon mal gehört. Und Schluss, das war das Dogma, in den 60er Jahren aufgestellt und es klappte. Und Temin war der Erste, der den Verdacht hatte, dass es auch andersrum geht, dass sozusagen nicht nur DNS, RNS, Protein geht. Also DNS ist das Doppelhelixmolekül, das Protein ist das, was Sie zum Leben in den Zellen brauchen, die Enzyme. Und zwischendurch ist so ein Gedöns, das man RNS nennt, ist nicht so wichtig, aber das ist nur der Übergang. Und Temin sagte, ist nicht so, sondern es geht auch umgekehrt. Sie können von RNS DNS machen. Das ist die reverse Transkription. Also und als er das sagte, hat man ihn ausgelacht und er sagt sie hier zurecht, es war eine Mutprobe. den Artikel zu veröffentlichen. Das halte ich auch für eine wichtige Sache. Wenn Sie nämlich in der Wissenschaft eine Idee haben, die neu ist, müssen Sie damit rechnen, dass man sie auslacht. Das ist nicht nur Howard Temin so gegangen, das ist zum Beispiel auch Albert Einstein so gegangen. Wenn Sie sich nämlich zum Beispiel die Frage stellen, warum wir Albert Einstein, übrigens nebenbei, wir feiern heute den 100. Geburtstag, also in diesem Jahr den 100. Geburtstag seiner allgemeinen Relativitätstheorie, und ich finde das merkwürdig, dass immer noch niemand die verstanden hat. Oder könnten Sie etwas Sinnvolles über die Relativitätstheorie sagen? Also wir haben 100 Jahre, haben wir das Ding. 100 Jahre, 10 Millionen Reporter, Journalisten, Vermittler, läsch mich im Arsch die Leute, sind alle damit beschäftigt, uns zu erinnern. Aber verstanden hat das noch keiner. Ich habe jedenfalls noch keinen getroffen. Also Einstein, also als er die Arbeiten publiziert hat, also wenn wir die nach 100 Jahren nicht verstehen, hat man die damals auch nicht verstanden. Wie hat er die überhaupt publizieren können? Da musste er den Mut haben, das zu tun. Und der Mut war so, dass ihm der Herausgeber der Zeitschrift geschrieben hat, wenn wir den Mist publizieren, Einstein, bist du blamiert bis auf die Knochen für den Rest deines Lebens und du kannst gleich nach Hause gehen. Hat Einstein gesagt, publizieren Sie mal. Und da ist er der Held geworden. Ich wollte nur sagen, das gehört ein Mut dazu. Denn am Anfang, wenn Sie eine gute Idee haben, versteht die keiner. Und das ist ein ganz großer Mut in der Wissenschaft. Damit, das müssen Sie dann publizieren. Von diesem Mut erzählt sie jetzt selbst, ein paar Seiten weiter. Sie ist nämlich bei einer Tagung in Cold Spring Harbor. Wenn Ihnen der Name Cold Spring Harbor nicht sagt, ist schade. Das ist so das Mekka der Molekularbiologie. Ich habe da einen langen Aufsatz darüber geschrieben, dass da ist die Molekularbiologie wirklich entstanden als etwas, was alle lernen können. Da waren mutige Leute, die versucht haben, Genetik mit Bakterien und Viren zu machen. Das war am Anfang gar nicht so einfach. Heute ist das selbstverständlich. Und da gibt es einen ganz großen Chef, der heißt Jim Watson. Vielleicht haben Sie von ihm gehört. Nobelpreisträger, der hat die Doppelhelix geschrieben, ist jetzt über 80. Immer noch der schärfste, kritischste Geist. Und die Frau Mölling, die das Buch geschrieben hat, sitzt bei einem Vortrag und da trägt eine Ergebnisse vor und zeigt so ein paar Ergebnisse von Experimenten, die in sogenannten Gelbanden sichtbar werden. Also da sieht man einen Strich, noch einen Strich, noch einen Strich. Und sie hat das Experiment auch gemacht. Bei ihr ist was anders rausgekommen. Bei ihr sind die Banden, die Striche immer dünner geworden. Und sie glaubt jetzt, dass der große Professor aus Harvard, der da vorne vorträgt, was Falsches erzählt. Und sie hat den Mut, das dem Herrn Watson zu sagen. Puh, wenn das falsch gewesen wäre, dann hätte sie keine Einladung mehr nach Cold Spring Harbor bekommen. Aber sie sagt es ihm, der Watson hört zu, sagte, das leuchtet ihm viel mehr ein, bricht den Vortrag ab und sagt, sie soll weiter vortragen. Also so geht das auch. Das ein Mut, andere, das ist auch Mut in der Wissenschaft, ganz konkreter, praktischer Mut. Dann erzählt sie aus der Geschichte der Virologie auch, oder der Bakteriologie auch, dass man eben irgendwann mal das Gefühl hatte, dass bestimmte Bakterien, wenn man sie auf bestimmte Weise behandelt hatte, oder Viren, wenn man sie auf bestimmte Weise behandelt hatte, dass die keine Wirkungen mehr hatten, also nicht krank machten, nicht als sie einem schlecht werden ließen. Und wir reden jetzt von den 1930er Jahren. Wie testet man das damals? Die Antwort ist ganz einfach, im Selbstversuch. Das heißt, die nehmen so einen Beutel mit Bakterien, trinken das und warten darauf, dass sie entweder sterben oder ein Held werden. Und in dem Fall ist es ein Held geworden. Und also ich meine, aber das ist dann Mut. Also die Frage ist mit dem Mut, der Mann, der im 17. Jahrhundert entdeckt hat, dass es sowas wie eine Zuckerkrankheit gibt, dass also der Urin süß schmeckt, was meinen Sie wohl, wie der das rausgekriegt hat? Hat er eine Probe an Roche Pharmaceuticals geschickt und da sollen das mal analysieren? Oder hat er das einem Biochemie-Institut geschickt? Nein, der hat das getrunken, nicht ganz, aber hat einen Daumen reingesetzt. Aber den Mut müssen sie haben, denn die nehmen ja noch was anderes damit aus. Also das ist ein Mut. Aber das letzte Beispiel, also das ist auch Mut in der Wissenschaft, also ein Abenteuer dadurch, dass das wird. Das Letzte ist, und das ist jetzt der Punkt, auf den ich auch hinaus will in der Gesamtbeschreibung. Also das Buch heißt Supermacht des Lebens, Reise in die erstaunliche Welt der Viren. Das ist so ein typischer plakativer Titel von Verlagen. Was die Frau wirklich meint und uns sagen will, ist, dass wir völlig Unverständnis den Viren gegenüberstehen. Die meisten von uns denken, dass Viren etwas Schreckliches sind. Die machen Schnupfen, die machen Erkältungen, die machen alles Mögliche. Das Buch ist die Behauptung, dass wir unser Leben den Viren verdanken. Wir haben sie nur entdeckt, weil wir Krankheiten untersucht haben. Was wir jetzt bemerken, ist, dass das ganze Leben von den Viren abhängt. Und wenn Sie das zufällig mitgekriegt haben, das menschliche Genom ist sequenziert. Also das humane Genom. Früher hat man gedacht, dass das ganze menschliche Genom aus Genen besteht. Heute weiß man, nur 2% davon sind Gene. Wissen Sie, was 50-60% sind in unserem Genom? Sequenzen von Viren. Sie sind eigentlich in der Ansammlung von einem Haufen Viren. Herzlichen Glückwunsch. Ich meine, Ihnen kann das Bier trotzdem schmecken. Aber das ist die eigentliche Entdeckung, dass unser ganzes Leben nur möglich ist, weil die Viren es gewollt haben, gewollt als falsch gemacht haben. Und sie trifft einen ganz großen Wissenschaftler, der darüber staunt, also sie selbst ist auch erstaunt, das ganze Buch ist ein reines Wundern, ein Vorbeimarschieren an Wundern und Staunen, immer wieder neues Ergebnis, immer wieder klarer, die Viren machen nicht krank. Und dann bringt sie das auf den schönen Satz zusammen, also Englisch, Viruses do not make us sick, they make us fit. Also die Viren machen nicht krank, sondern lebensfähig. Und dann hat der große Wissenschaftler, Freeman Dyson, den sollten Sie unbedingt kennen, vielleicht doch, aber ich habe hier jetzt nicht auf den einen, der sagt, schreiben Sie das auf jeden Fall auf. Und sie hat dann einen Text dazu geschrieben und er hat geschrieben, sie müsste jetzt noch einen Aufsatz schreiben, nämlich mit dem Überschrift, der Wissenschaftler als Rebell, also Scientist as Rebel. Und das ist genau das, was sie ist. Denn wenn Sie jetzt rumlaufen wollen und wollen erklären und erläutern, dass die Viren was ganz anderes sind, als was die meisten Leute meinen, was die meisten Ärzte auch noch immer meinen, dann haben Sie tatsächlich vor, die Wissenschaft umzustimmen, dann rebellieren Sie, dann sind Sie Rebell. Und wenn Sie als Rebell irgendwo auftauchen, nennt man das, glaube ich, ein Abenteuer. Also Sie wissen ja nicht, was rauskommt. Sie wissen auch nicht, wen Sie beleidigen. Sie wissen nicht, wo das Ganze endet. Und Sie machen mal voran. Aber das ist sozusagen ein Musterbeispiel dafür, was ich meinte oder was ich sagen wollte, wenn ich sage, dass Wissenschaft aus Mutproben für die Menschheit besteht und das Ganze ein großes Abenteuer ist. Und ich möchte das jetzt etwas allgemeiner sagen. Und dazu dient eine große Vorbemerkung, die ich auch noch machen müsste, aber das ist natürlich jetzt schon inzwischen klar. Die große Vorbemerkung besteht darin, dass wir überlegen müssen, wann die Wissenschaft eigentlich angefangen hat. Die Wissenschaft in der modernen Form, wie wir sie kennen, also mit Experiment, mit induktivem Versuch, das Wissen zu erwerben, also nicht vorher mit philosophischem Gedöns und so, dieses Experiment fängt etwa im frühen 17. Jahrhundert an, im 16. 17. Jahrhundert. Und eine der großen, spannenden kulturhistorischen Fragen ist, warum in dieser Zeit? Warum nicht vorher, warum nicht nachher, warum gerade zu dieser Zeit? Eine mögliche Antwort darauf ist die, die leuchtet mir immer mehr ein und die möchte ich auch hier geben, ist, dass die Wissenschaft den Abenteurern folgt, die vorher gefahren sind. Also erst ist Kolumbus losgefahren, dann ist Vasco da Gama losgefahren, dann sind andere losgefahren, haben die Welt erkundet und dieses Europäer, das sind alles Europäer gewesen. Und das machen die Wissenschaftler jetzt nach. Sie fahren auch los, nur woanders hin. Sie fahren nicht nach Amerika, sondern die fahren in die innere Welten der Atome oder innere Welten der Lebensvorgänge. Und der wesentliche Punkt ist, man muss sich jetzt überlegen, was ist die eigentliche große Leistung, die dabei passiert. Was man weiß, ist, dass die Chinesen eigentlich schon viel früher losgefahren waren. Die haben dann irgendwann schon die ganze Welt erobert, dann haben sie irgendwo Giraffen gefunden, die da rückgebracht und dann hat der Kaiser von China gesagt, sie brauchten keine Giraffen. Sie könnten das sein lassen, sie wäre auch schon alle, die Kultur sei ausgereift, sie brauchten nichts vieles. Und meine Grundhaltung ist die, das ist jetzt meine Vorbemerkung, die wir diskutieren könnten, dass sich hier das Besondere am europäischen Geist, wenn Sie das so nennen wollen, zeigt. Im Geist der Wissenschaft. Die Wissenschaft macht zwei Dinge auf einmal und danach wird, und das machen die Abenteurer zuerst, und danach kommen dann die Wissenschaftler, die das sozusagen im inneren Abenteuer machen. Sie wollen die Abenteuer außen und innen, also erlebte Abenteuer und gedachte Abenteuer. Und das ist aber dasselbe. Die Idee ist, erst müssen sie sich eingestehen, dass sie eigentlich nichts wissen, sondern dass sie das Wissen erst suchen müssen, in der Welt zum Beispiel oder beim Nachdenken. Das unterscheidet den Wissenschaftler von einem gläubigen Menschen. Der gläubige Mensch weiß schon alles. Da gibt es ein schönes Gedicht von Erich Kästner. Wir haben es schwer. denn wir wissen nur ungefähr, woher. Jedoch die Frommen wissen sogar, wohin sie kommen. Wer glaubt, weiß mehr. Und es gehört zu den merkwürdigen Absonderlichkeiten, dass diejenigen, die geglaubt haben, also die Päpste, immer schon alles gewusst haben. Für die gab es keine Überraschung. Es war alles ja in Gottes Hand, es war alles vorgegeben. Und deshalb musste sich ein Geist, der Geist des Wissens als Abenteuer davon trennen. Und das Wesentliche ist, sie mussten nicht nur eingestehen, dass sie nichts wussten, sondern mussten bereit sein, das Wissen zu erwerben und zwar, dass sie dahin fahren, wo sie gar nicht wussten, was los ist. Also das heißt, sie mussten bereit sein, nach Indien zu fahren, nach Afrika zu fahren und dabei mussten sie auch Irrtümer in Kauf nehmen und diesen Mut dazu haben, das ist der entscheidende Fortschritt, der bei der Wissenschaft gelingt. Sie müssen gewissermaßen zugeben, dass sie nichts wissen, aber bereit sein, immer wissen zu wollen. Deshalb ist ja für mich der Satz von Sokrates, ich weiß, dass ich nicht weiß, nur die Hälfte der Miete. Der Satz muss heißen, ich weiß, dass ich nicht weiß, ich weiß nur, dass ich wissen will. Und ich muss bereit sein, auf Überraschungen gefasst zu sein. Und ich muss dem Neuen gegenüber offen sein. Ich muss neugierig sein, wie das so heißt. Und das ist ein großer Charakterzug. Übrigens, da gibt es auch ein schönes Gedicht von Erich Kästner zu. Irrtümer haben ihren Wert, jedoch nur hier und da. Nicht jeder, der nach Indien fährt, entdeckt Amerika. Also das ist Kolumbus. Sie wissen ja, Kolumbus war auf dem Weg nach Indien und da ist ihm Amerika dazwischen gekommen. Aber das ist ja genau das, was passieren kann in der Wissenschaft. Sie wollen suchen Indien und finden Amerika und das passiert die ganze Zeit. Und da werde ich Ihnen auch zum Schluss Beispiele zeigen. Und das ist genau, was der Frau Mölling passiert ist. Sie wollte eigentlich die Viren untersuchen als krankheitserregende Mechanismen. Und was findet sie? Als lebensschaffende Mechanismen. Sie werden finden, Wissenschaft landet immer genau da, wo sie nicht hin wollten. Aber das gehört ja dazu. Sie können nicht voraussetzen, das zu erreichen, was sie wollen, denn das ist dann wäre sozusagen genau das Gegenteil von Wissenschaft. Und das ist so die letzte Vorbemerkung, die da dazu kommt. Also das ist eigentlich natürlich alles schon das Thema. Die letzte Vorbemerkung steht darin, dass dadurch die Wissenschaft etwas tut, was Menschen nicht wollen. Die meisten von uns streben nach Sicherheit. Sie möchten, dass ihre Rente sicher ist. Sie möchten wissen, wie das Fußballspiel ausgeht. Sie möchten wissen, wie das Wetter morgen wird. Sie möchten wissen, was mit Griechenland ist. Sie möchten alles wissen. Sie möchten sicher sein. Es darf nur keine Aufregung. Ganz sicher, ganz ruhig. Nichts abendliches, ganz ruhig. Sicher. Renten werden, das wichtigste Thema ist die Renten sicher. Die Renten sind sicher, vor allem die der Politiker natürlich. Aber das ist die einzige Frage, die die Leute interessiert. Ist das Budget in Ordnung? Die Leute streben unendlich nach Sicherheit. Das Einzige, was die Wissenschaft bietet, ist Unsicherheit. Und das Kuriose ist, dass die Wissenschaft das liebt. Also es ist gerade wichtig, dass man nicht weiß, was rauskommt. Es ist gerade wichtig, dass man beim Abendbörn nicht weiß, ob man nach Indien oder Amerika kommt. Es ist gerade, wenn man Viren untersucht, man hat auch keine Ahnung, was rauskommt. Wenn ich wüsste, was rauskommt, brauche ich ja nicht zu untersuchen. Deshalb ist das Problem bei der heutigen Förderlandschaft, wenn Sie einen Antrag auf Förderung für die Wissenschaft stellen, müssen Sie schon sagen, was in 5 Jahren rauskommt. Dann brauchen Sie gar nicht zu machen, dann wissen Sie ja schon. Das ist ein großes Problem. Die Wissenschaft ist die Definition der Unsicherheit. Und das ist genau, was im 20. Jahrhundert wirklich passiert ist. Denn im 19. Jahrhundert, da hatte man auch das Gefühl, dass das alles geht und sicher ist. Fortschritte in der Wissenschaft bedeutete, dass man besser vorhersagen konnte, was kommt. Also man konnte das Wetter vorhersagen, man konnte die Ergebnisse von Experimenten vorhersagen, war alles ganz sicher. Und man hatte das Gefühl, dass die Wissenschaft das völlig im Griff hat. Im 19. Jahrhundert. Und dann kommt das 20. Jahrhundert. Das Erste, was das 20. Jahrhundert entdeckt, ist die Unstetigkeit. Dann entdeckt sie die Unbestimmtheit, dann entdeckt sie die Unentscheidbarkeit, dann entdeckt sie die Unvorhersagbarkeit. Und so, dass die Wissenschaft das Einzige geliefert hat, was wir nicht wollen, nämlich Unvorhersagbarkeit. Chaostheorie ist ja die Behauptung, dass es unvorhersagbar ist. Ich kann gar nicht alles wissen und dann ist es nicht Linearitäten drin, sondern die Wissenschaft kann mir nicht die Welt irgendwie vorher berechnen. Und Karl Popper, der große Karl Popper, hat das auf den Punkt gebracht, hat gesagt, je mehr wir Wissenschaft treiben, desto mehr hängt unser Leben von der Wissenschaft, von dem ab, was wir wissen. Wenn wir also fragen wollen, wie wir in Zukunft leben, haben wir ein Problem. Denn wenn das Leben in Zukunft auch von dem Wissen abhängt, das wir dann haben werden, wissen wir immer weniger über das, was in der Zukunft ist. Das heißt, je mehr wir heute wissen, desto weniger wissen wir über das, was wir wissen werden, denn sonst wissen wir es ja schon. Das heißt, je mehr wir wissen und je mehr unser Leben von dem abhängt, was wir wissen, desto unsicherer wird die Zukunft. Oder Popper drückt das so aus, desto rascher kommt die schwarze Wand der Zukunft auf uns zu, wie sie uns vor der Nase steht. Und da kommen sie nur noch mit neuem Wissen durch. Das ist Wissenschaft. Wissenschaft ist das Abenteuer per se. Weil Wissenschaft garantiert ihnen das Unsichere. Es ist völlig falsch und idiotisch und dumm, wenn der Wissenschaft vorgeworfen wird, dass sie deterministische, berechenbare Weltbilder liefert. Genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn einer nochmal der Wissenschaft vorwirft, dass sie berechenbar ist und dass sie programmiert alles vorhersagbar macht, dann ist das völlig falsch. Wissenschaft ist genau das Gegenteil. Und das müssen wir erst lernen. Ich glaube, mit diesem Aspekt der Wissenschaft haben wir uns noch nicht befasst. So. Jetzt komme ich zu meinem Vortrag. Also, jetzt komme ich zu dem, was ich sagen wollte, bevor ich das alles gesagt habe, was jetzt reingeflossen ist. Meine Vorbemerkung. Also, ich wollte Ihnen nämlich an einem Beispiel zeigen, dass Wissenschaft wirklich für den Einzelnen ein großes Abenteuer ist. Also, jetzt habe ich Ihnen die Karen Mölling vorgeführt. Aber das Beispiel, was ich bringen wollte, ist, also mein Held aller Helden, ist Werner Heisenberg, der große Physiker, der... ich habe gerade über den Biografie geschrieben, der 1925 als 24-Jähriger einen Ausflug auf die Insel Helgoland macht und dabei in einer Nacht den Durchbruch zu der neuen Physik ermöglicht, die heute Quantenmechanik heißt. Das ist insofern ein Durchbruch besonderer Art, weil 30% der Weltwirtschaft von dieser Physik abhängt. Also ohne diese Physik kriegen sie keinen Transistor auf die Beine, ohne Transistoren kriegen sie keinen Computer auf die Beine oder die Computer kriegen sie 30% der Weltwirtschaft nicht auf die Beine. Das heißt, ohne den Heisenberg-Ausflug nach Helgoland würden wir völlig anders leben. Und es ist nicht so, dass wenn Heisenberg in Helgoland die Idee nicht gehabt hätte, jemand anders schon die Idee gehabt hätte. Das ist eine ganz besondere Idee. Da kann ich jetzt im Detail nicht drauf eingehen. Es ist ein besonderes Denken, was sich da erweist. Der eigentlich kreative Schritt des 20. Jahrhunderts, über den man viel zu wenig weiß, aber Sie können es in meiner Biografie gerne nachlesen. Aber was ist der entscheidende Punkt? Heisenberg sagt in seiner Erinnerung, dass er sich dabei genauso fühlte wie Kolumbus. Und das ist genau das Abenteuer. Also Kolumbus ist auf einem Schiff unterwegs nach Indien, also Sie wissen, dass er nach Amerika kommt, Kolumbien, wenn man so will, findet. Und Heisenberg ist jetzt mit seinem Denken unterwegs. Und auf diesem Pfad von Kolumbus und auf diesem Denken von Heisenberg gibt es eine gefährliche Stelle. Im Denken wie im Fahren. Bei Kolumbus können Sie die Stelle genau angeben. Bei Kolumbus ist die gefährlichste Stelle die, wo er weiß, dass die Vorräte nicht mehr für die Rückkehr ausreichen. Und er muss jetzt entscheiden, ob er weiterfährt oder nicht. So was hätten Sie gemacht. Wenn er weiterfährt, dann kommt nichts, Ende. Wenn er umkehrt, kommt er zurück, ist nichts. Was denn jetzt? Also Kolumbus entscheidet sich weiterzufahren. Er sagt seinen Leuten, es reicht, ist alles in Ordnung. Er hat schon gesehen, er wüsste genau, wo sie hinkommen. Was natürlich reiner Schwachsinn ist. So, was ist mit Heisenberg? Heisenberg ist jetzt in seinem inneren Welt. Er ist auf dem Weg in das Innerste der Atome. Und er ist dabei... die ganz alten Routen aufzugeben. Er muss die ganz alte Mathematik aufgeben, er muss das ganze Denken aufgeben. Heisenberg ist der Erste, der die Idee hat in diesem Denken, dass die Beschreibung der Atome darauf verzichten muss, dass auf die Annahme verzichten muss, dass die Atome überhaupt ein Aussehen haben, dass es Atome als Dinge überhaupt gibt. Jetzt muss ich vorstellen, er ist der Erste, der das denkt, er ist 24 Jahre alt und er hat noch keine Stelle und auch keine Rentenansprüche. Also... und was er macht ist, er macht weiter. Atemlos die ganze Nacht durch und am nächsten Morgen um 3 Uhr morgens hat er die Gleichung. Er klettert auf einen Felsen, wartet auf den Sonnenaufgang und zitiert die Goethe-Zeilen. Wenn du das nicht hast, dieses Stirb und Werde, bist du nur ein trüber Gast auf der dunklen Erde. Das ist Wissenschaft. Aufzuhören, ein trüber Gast auf dunkler Erde zu sein und ein großer Star. Aber dazu müssen Sie sterben. Und Sie müssen ein Neuer werden. Und genau das macht er. Das nenne ich ein Abenteuer im Denken. Also das ist das größte Abenteuer überhaupt. Und ich finde, das lohnt sich, mehr darüber zu wissen. Ich kann Ihnen meine Biografie dazu empfehlen. Die hat das erste Kapitel trägt die Überschrift »Eine Nacht auf Helgoland«. Wie er das eigentlich gemacht hat, was er da gemacht hat, um wieder zu kommen. Heisenberg war damals befreundet mit einem anderen genialen Physiker, Wolfgang Pauli, der so ähnlich dachte wie Heisenberg, der nur den Mut nicht hatte. Pauli wusste auch, dass er irgendwann mal einen Stirb und Werde machen musste, aber der hat sich dann immer vorher in eine Bar zurückgesogen und volllaufen lassen. Heisenberg hat das nicht getan. Das ist ein ganz interessanter Aspekt. Also die Psychologie dieser Physik, das ist noch eine Aufarbeitung wert. Aber Pauli hat immer wieder gesagt, dass man Physik nicht nebenbei treiben kann. Damit ist nicht gemeint, dass man sozusagen in der Hauptberuf irgendwie, was weiß ich, Professor für Physik ist und dann im Nebenberuf wirklich forscht. Sondern für ihn ist so, also er hat das dann so formuliert, man muss für die gewissen Stunden mit dem gewissen Leben bezahlen. Also wenn Sie sich wirklich auf Wissenschaft einlassen, dann wandeln Sie sich, dann werden Sie ein anderer und dann wird Ihr Leben ein ganz anderer. Da ist überhaupt nichts zu spüren von dem, was Max Weber, der Soziologe aus Heidelberg, damals Wissenschaft als Beruf nannte. Wissenschaft ist kein Beruf. Aber Wissenschaft ist natürlich auch ein Beruf. Die meisten Menschen, die Wissenschaft treiben, machen normale Wissenschaft in irgendwelchen Autofirmen, die versuchen, neue Reifen herzustellen, neue Bremsbeläge herzustellen. Die Pharmaindustrie brauche ich hier nicht zu erläutern. Aber das ist ja nicht die Wissenschaft, die wir als Abenteuer meinen, sondern das ist die Wissenschaft als Beruf. Und man muss tatsächlich sein Leben einsetzen und Pauli sagt das immer wieder und wenn man eine Idee hat, dann kann man dabei der glücklichste Mensch der Welt sein. Wenn man die Idee nicht hat, hat man in tiefe Depressionen gestürzt, muss sich beim Psychologen untersuchen lassen. Das ist nichts etwas, was man nebenbei treiben kann, sondern das kann man nur mit dem ganzen Leben, das man hat, machen. Und dabei ist man aber leider nicht ganz autonom, sondern Pauli sagt, dass man sich auf andere Faktoren verlassen muss. Er sagt zum Beispiel, dass der Erfolg, also er betrachtet den Weg zur Erkenntnis als einen Erlösungsweg, dessen Erfolg von Faktoren abhängt, die unkontrollierbar sind und der in der Religion als Gnade empfunden werden. Das ist sogar auch das Gefühl, das er hat, wenn er arbeitet, und das ist auch das Gefühl, was Heisenberg hat. Irgendwie kommen die dabei einer Sphäre näher, zu der sie natürlich keinen rationalen Zugang haben, aber auf die man sich einlassen muss, wo man den Mut haben muss, sich mit ihr auseinanderzusetzen. Und das andere ist noch, dass Pauli immer wieder deutlich macht, ist, wenn Sie wirklich wissenschaftlich, nachdenklich schreiben und wenn Sie wirklich etwas Neues zu Papier bringen wollen, dann wissen Sie nicht, wo der Satz aufhört, wenn Sie ihn anfangen. Warum sagen Sie den Satz überhaupt, wenn Sie schon wissen, wo er aufhört? Das eigentliche Denken besteht darin, dass Sie nicht wissen, wo der Satz aufhört. Und dann ist das ein Abenteuer, weil Sie gespannt sind, was rauskommt. Vor allen Dingen, wenn er schreibt, wenn er Briefe schreibt, wissen Sie nicht, was rauskommt. Und das weiß ich bei mir manchmal auch nicht. Dann schreibe ich immer schneller, damit der Schmerz vorbeigeht. Aber das ist eine andere Geschichte. Dieser Gedanke, dass man schreibt und nicht weiß, wo man ankommt, das ist der eigene, und dadurch ein Abenteuer des Schreibens und des Denkens und Macht, das ist der eigentliche Sinn, Inhalt von Wissenschaft, und der ist das Gegenstück von dem christlichen Glauben, weil der christliche Glaube genau weiß, wo er hin will, nämlich zu Gott. Sie können so tief fallen, wie Sie wollen, Sie fallen nur in Gottes Hand, also immer ist ein Gott da, der erklärt das alles, der rundet das auch alles ab, und das können Sie als Trost empfinden, aber das ist dann kein Abenteuer mehr. Also Max Planck hat sich, als der große Physiker, hat sich darauf berufen, dass er letzten Endes auch immer bei Gottes Hand ankommt. Und deshalb war er der Meinung, dass der gemeinsame Ruf von Wissenschaft und Christen ist hin zu Gott. Aber das ist, glaube ich, zu einfach. Das Abenteuer der Wissenschaft erkennt man, wenn man den Moment betrachtet, wo Wissen und Glauben getrennt wurden oder wo der Versuch unternommen wurde, das zu trennen. Das war nicht erst im 17. Jahrhundert der Fall, sondern das war vorher. Und der große Meister, den man da an dieser Stelle immer wieder erwähnen muss, ist Albertus Magnus, also der große Albert oder aus Köln, also der sitzt da vor der Kölner Universität, also ein großer Lehrer, der viel Mut unternommen hat. Also Albertus Magnus hat zum Beispiel den Mut gehabt, sich zu fragen, wieder was das bedeutet, dass die Welt rund ist. Also die wussten, dass das eine Kugel ist. Die Idee, dass die Leute im Mittelalter gedacht haben, dass sie auf einer Scheibe arbeiten, das ist nur in Schulbüchern von Autoren, die damit Geld verdienen wollen. Das ist mit der Wissenschaft nichts zu tun. Die Leute wussten genau, dass sie auf einer Kugel sind. Und der Albertus Magnus war der Erste, der den Mut hatte, nachzugucken, was auf der Rückseite der Erde ist. Er ist also von Köln aus losmarschiert. Er wollte auf die andere Seite der Welt. Das ist leider nicht gelungen. Er ist irgendwo in Italien umgekehrt, weil er gesagt hat, es wäre zu heiß. Und er würde vermuten, dass es auf der Rückseite so heiß ist, dass er schmelzen würde. Er hätte was anderes zu tun, als zu schmelzen. Also ist er zurückgekommen. Aber trotzdem war bei ihm immer wieder die Frage, wie ich das Wissen machen kann. Und er hat das dann erläutert. Ich zitiere jetzt aus den Schriften von Albertus Magnus. Und da ist das entscheidende Wort das letzte. Wir haben in der Naturwissenschaft nicht zu erforschen, nicht wie Gott nach seinem freien Willen durch unmittelbares Eingreifen die Geschöpfe zu Wundern gebraucht, durch die er seine Allmacht zeigt. Wir haben viel mehr zu untersuchen, sagt Albertus Magnus, was im Bereich der Natur durch die den Naturdingen innewohnende Ursächlichkeit auf natürliche Weise geschehen kann. Das heißt, da sind Möglichkeiten, die von mir aus Gott angelegt hat, aber er kann sie nicht alle überprüfen. Und diese Möglichkeiten, die gilt es auszuerkunden. Und das ist der entscheidende Punkt, den er macht. Und er sagt ja zum Schluss, ich versuche Naturwissenschaft zu entwickeln, denn er hatte die Angst, und um die Angst zu überwinden, braucht es Mut, Angst, dass er irgendwann mal etwas weiß, was seinen Glauben behindert. Und da war immer die Frage, was macht er dann? Und diese Angst haben sie heute überhaupt nicht mehr. Aber das war damals existenzielle Angst, weil er in einer Zeit lebte, wo er keine säkulare Option hatte. Er konnte nicht sagen, ich glaube an Gott oder nicht, sondern das war einfach die Zeit, wo jeder an Gott glaubte, jeder genau wusste, was der Gott konnte. Und Albertus Magnus sagte, hey, ich habe da noch einen Kopf, mit dem ich denken kann. Und jetzt gucke ich mal, was da noch passieren kann. Die Möglichkeiten will ich erkunden. Und das Einzige, was Wissenschaft tun kann, ist Möglichkeiten erkundigen. Und das hat er genau gesagt. Aber bei den Möglichkeiten kann ja was passieren, dass es eine ist, die gefährliche Auswirkungen hat. Und er sagt ja zum Schluss, ich kann mich nicht um Wunder kümmern, die durch Gottes Eingreifen zustande kommen, wenn ich Naturwissenschaft treibe. Und das ist genau, das ist den Mut. Also er muss einfach an sich selbst denken, er muss mit sich selbst zurechtkommen. Und das ist genau, wo der Mensch anfängt, das zu werden, was Kant später Aufklärung nennt. Also er ist der aufgeklärte Mensch. Albertus Magnus geht sehr grob mit den Leuten seiner Zeit um, die nicht in seinem Denken folgen. Also er ist zwar ein Mann der Kirche und ein freundlicher Mann und würde keine Schimpfworte benutzen oder Finger in die Luft strecken. Aber er war der Meinung, dass man, wenn man was sagt, dann müsste man das beweisen können. Also das ist sein Jammern über die Philosophen und Alchemisten. Die würden alles Mögliche sagen, aber nicht beweisen, was sie sagen. Er versucht das zu beweisen und er glaubt vor allen Dingen, dass die Alchemisten mehr beweisen müssen. Die Alchemisten in seiner Zeit, die gab es schon länger und die wird es auch noch bis ins 17. Jahrhundert hinein geben, die Alchemisten in ihrer Zeit waren nämlich der Meinung, dass Gott die Welt zwar gemacht hat, aber nicht perfekt. Und ihre Aufgabe bestand darin, die Welt besser zu machen, also zu perfektionieren. Jetzt können Sie sagen, das ist doch eigentlich mutig. Nein, das ist deshalb nicht mutig, weil die Alchemisten gar keine Angst hatten. Die Alchemisten waren nämlich der Meinung, dass das Gute schon da ist, man muss es nur rausholen. Also das Gold ist schon im Blei, ich muss es nur rausholen. Das Gute ist schon im Menschen, ich muss es nur rausholen. Das nennt man dann Pädagogik. Das ist also ein alchemistischer Trick. Und das ist der, was ich machen musste. Aber man befreit nur, was schon gegeben ist. Aber man macht dadurch nie etwas Neues. Das macht man erst seit dem 17. Jahrhundert. Was ich eben sagte, mit dem Beginn der Wissenschaft, als nachdem die Abenteurer los waren, damals kam auch das Wort neu auf. Neu war damals, dass man die Sachen in die eigene Hand nahm und neu war, dass man eine Zukunft entwarf und neu war, dass man dadurch nicht wusste, was die Zukunft bringt. Und dass man sich aber unabhängig von irgendeiner Geschichte machte, sondern die Geschichte eben selbst machte. Das machen wir übrigens heute wieder. Also wenn Sie jetzt davon lesen, dass die synthetischen Biologen anfangen, genetische Materialien so zu manipulieren, dass das Leben so wird, wie sie das wollen, das ist genau das, was die Alchemisten immer schon gewollt haben. Wissenschaftler, das wissenschaftliche Denken hat sowas immer gewollt. Natürlich muss man ethisch da ein bisschen aufpassen, aber man kann da nicht alles machen. Aber bevor Sie zu sehr auf die Erneuerungen, die jetzt mit synthetischer Biologie und andere Erneuerungen, die mit Wissenschaft möglich werden, schimpfen, möchte ich Ihnen meine allgemeine Grundhaltung zur Ethikkommission sagen. Wenn es im Laufe der Evolution schon eine Ethikkommission gegeben hätte, wäre der aufrechte Gang nicht eingeführt worden. Das ist ja viel zu gefährlich. Also da kann man ja fallen. Also kleine Kinder können fallen, alte Leute können fallen. Man gibt die Solidarität mit den Vierbeinern auf, man riskiert es, sein Gesicht zu zeigen. Also die Ethikkommission hätte es abgelehnt, dass die Evolution den aufrechten Gang macht. Und mit Ethikkommission würden Sie jetzt alle hier mit Vieren reinkommen, so wie Sie kriechen, wenn Sie schön besoffen sind und dann nur noch auf allen Vieren nach Hause kommen. Aber das hat die Ethik. Also gut, aber es ist nur meine. Trotzdem heißt es nicht, dass man machen kann, was man will. Das ist aber jetzt die nächste Frage. Wie kann ich die zum Gewinn? Klar ist nur, nachdem die Wissenschaft sagte, sie möchte über das, was man weiß, hinausgehen, sie möchte auch neue Instrumente bringen, haben einige Leute Angst davor gehabt. Es ist nämlich gar nicht, also wird gar nicht oft genug sagen, dass als Galileo Galilei so frühen 17. Jahrhundert sein Fernrohr an den Himmel richtete, haben viele Leute Angst gehabt, da durchzuschauen. Sie wollten gar nicht wissen, was sich da zeigt. Sie waren mit dem Wissen, dass die Kirche und dass die Bibel lieferte, zufrieden. Sie wollten das Neue gar nicht wissen. Das ist natürlich dann kein Abenteuer. Und wenn Galilei sagt, guck mal, da kann man mehr Sterne sehen, da kann man zählen, da kann man Nebel auflösen, da kann man Monde vom Jupiter erkennen. Nicht, wenn er denen gesagt hätte, dass das 63 Monde sind, wie wir heute wissen, wären die bekloppt geworden. Also, die haben, aber das sind so Dinge, die wollten das gar nicht wissen. Und damals war eine Tendenz in der Welt, in der europäischen Welt, dass man versuchen wollte, Wissen zu vermeiden. Dass man, selbst Wissen, das man hatte, wollte man aus dem Weg räumen, weil man Angst hatte vor dem Wissen, sodass das immer für mich andeutet, dass in der Wissenschaft ein mutiges Abenteuer steckt, das zu etwas führt. Was ist das konkrete Beispiel? Das konkrete Beispiel ist das, was man heute Infinitesimalrechnung nennt. Da haben Sie wahrscheinlich schon mal von gehört. Auf der Schule, da müssen Sie so eine krumme Kurve, die Fläche unter der Kurve berechnen. Dann fängt der Lehrer an, so Vierecke darunter zu malen. Dann addiert er die Fläche der Vierecke und dann lässt er die Seitenlänge immer kleiner werden, bis er das aus den Summen Integral hat. Dieses Verschwinden dieser Seitenlänge, dieses Differentials zum Infinitesimal, das nennt man dann, also Infinitesimalrechnung, das ist schon in der Antike, Archimedes hat das schon gekonnt, um Flächen von, Volumen von gekrümmten also von Körper mit gekrümmten Oberflächen zu berechnen, aber perfekt beherrscht hat das dann aus Newton und Leibniz, aber im 16. Jahrhundert kam das überall auf und jetzt war die Frage, sollte man diese Mathematik so unterrichten, dass man mit dem Infinitesimalen umgehen konnte. Es klingt vielleicht jetzt nebenbei und harmlos, aber die katholische Kirche hat damals das Einzige, was sie wirklich falsch gemacht hat, das Rechnen mit Infinitesimalen verboten. Also das haben sie gemacht, weil die Jesuiten denen gesagt haben, das müsst ihr verbieten. Und warum haben die Jesuiten gesagt, das Rechnen mit infinitesimalen Größen ist verboten? Erstens ist es schwierig, das genau zu definieren, was eine infinitesimale Größe ist. Tatsächlich ist es ja so, dass es die infinitesimalen Größen nur als Prozess gibt. Zum Schluss verschwindet ja. Sie machen ja den Übergang gegen Null, ist das Ding weg. Und dann ist es natürlich schwierig, mit Null zu sagen, ich habe mit der Null jetzt die Fläche richtig. Also ist schwierig. Also muss man schon ein bisschen komplett genau sein. Aber der eigentliche Punkt war, dass die Menschen damals, die Jesuiten damals der Meinung waren, dass das Aufkommen des Protestantismus und das Eindringen des Infinitesimalen in der Mathematik die selber verbrecherische Tätigkeit ist. Also dass der Glaube an der unbezweifelhaften Autorität der Kirche, an der unbezweifelhaften Autorität der euklidischen Geometrie wird zerstört, ist dieselbe Sache. Und die Idee war, wenn ich das Infinitesimale verbiete, ruiniere ich den Protestantismus. Das war der Glaube und das ist kein, das war falsch. Aber es gab tatsächlich bei diesen Leuten Angst vor diesen Rechnungen, auch Angst vor dieser Fähigkeit in der Mathematik. Und es hat viele Leute gegeben, die gesagt haben, wenn man schon mit unendlich kleinen Größen rechnen kann, was machen wir eigentlich? Wir rechnen ja mit Dingen, die es gar nicht gibt und dann wissen wir gar nicht, was rauskommt. Das heißt also, das Rechnen mit infinitesimalen Größen erforderte damals ungeheuren Mut und heute nur ungeheure Geschicklichkeit. Aber es ist immer wieder ein ganz wichtiger Punkt. Also und danach, nachdem das sich durchgesetzt hatte, Sie können uns historisch zeigen, dass der Verbot der Jesuiten, das Infinitesimale in Italien zu benutzen, dafür gesorgt hat, dass in den nächsten 200 Jahren kein italienischer Mathematiker aufgetreten ist, sondern die waren alle in Frankreich. Aber die Franzosen haben sich bedankt und dafür die mathematische Führung übernommen. Und wir können ja mal gucken, historisch gibt es solche Fälle. Also jetzt sind wir aber kurz davor, in das Zeitalter der Aufklärung zu kommen, wo dann ein Mann namens Immanuel Kant vom Mut spricht, sich seine eigenen Gedanken zu beschäftigen. Wobei für mich Also in dieser Schrift von Immanuel Kant, was ist Aufklärung? Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Und Aufklärung ist natürlich gewissermaßen das Grundprinzip des wissenschaftlichen Vorgehens, dass da ein inhärenter Widerspruch drin steckt, den ich gerne loswerden möchte. Kant sagt ja nicht nur, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, sondern Kant sagt auch, glaub nicht, was in Büchern steht. Und das steht in einem Buch. Also, das ist das Problem dabei. Wie machen Sie das jetzt widerspruchsfrei? Aber das ist jetzt ein Problem, das müssen Philosophen nicht lösen, das können Mathematiker lösen. Aber ich möchte an dieser Stelle auf was anderes hinweisen, nämlich Mut, sich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Ich hatte das hier schon in der Pfeil der Vermölling zitiert, ist, dass es im Verlauf der Wissenschaft wirklich einige Personen, also jetzt mal von Heisenberg und Pauli abgesehen, gab, die ungeheuren Mut bewiesen haben. Und das große Prinzip, das man da erwähnen kann, ist die Idee des Selbstversuches. Ich möchte auf ein paar Selbstversuche hinweisen, weil ich da tatsächlich der Meinung bin, dass man diesen Leuten tatsächlich mal ein Lob aussprechen muss. Also der erste berühmte Selbstversuch, vielleicht haben Sie von dem gehört, das war Benjamin Franklin, als er einen Drachen steigen ließ, um zu erklären, dass Gewitter nicht Blitze von Zeus sind, sondern elektrische Entladungen. Das musste man damals erklären. Also die Leute, das, damals war immer noch der blitzeschleudernde Zeus, der dafür zuständig war. Und Franklin sagte, nein, das ist nichts anderes als elektrische Bewegung, hat so einen Drachen da aufsteigen lassen. Aber es sind eine Menge Leute bei solchen Experimenten umgekommen. Er war dann etwas vorsichtiger und hat das wohl geklappt. Also 1752, der erste große Selbstversuch, weil er keinen anderen dahin schicken konnte. Obwohl es ist nicht genau berichtet, ob er den Drachen wirklich angefasst hat und ihn an die entsprechende donnernde Wolke dann gebracht hat. Aber es ist, glaube ich, der Grund richtig. Der nächste große Selbstversuch geht auf Sigmund Freud zurück, der um 1900 also mit Kokain experimentiert hat und mit anderen Drogen. Das ist heute, also übersieht man das, Freud hat ja auch so viel anderes gemacht, dass man da nicht drauf eingehen muss, aber er hat sich tatsächlich dieser Substanz unterzogen und hat versucht, durch Beobachtung, auch die Freunde gemacht haben, herauszufinden, ob das eine Bewusstseinserweiterung oder was für eine Art Struktur hat, ob das, was sich da ändert. Also das ist eine ganz spannende Geschichte. In ähnlicher Richtung geht dann 1943 Albert Hofmann, der das berühmte Stöffchen LSD synthetisiert hat und das auch im Selbstversuch probiert hat und dann ganz berauscht war darüber. Aber wichtig, vor allen Dingen erzählen möchte ich den Selbstversuch von 1929, der zum Nobelpreis geführt hat. Werner Forstmann, ein junger Arzt, hat sich über eine Armvene, hat es gemacht, einen Katheter ins Herz zu schieben, um dadurch bessere Untersuchungen machen zu können. Das war deshalb mutig, also erstens, weil er sein Leben riskiert hat, zweitens, weil man tatsächlich, also die ganze Meinung seiner Kollegen war dagegen, aber vor allen Dingen war damals der berühmteste Arzt, der in Deutschland rumlief, war ein Mann namens Ferdinand Sauerbruch, den Sie mindestens aus illustrierten Romanen oder Filmen ist ja ein berühmter Mann geworden, Sauerbruch, und der hat ihm gesagt, er soll mit dem Quatsch aufhören, mit sowas, man habilitiert sich nicht mit Varieté-Tricks. Und er hat dem Forstmann gesagt, wenn er sich selbst so eine Katheter in die Armvene reinschiebt, dann würde man bestenfalls könnte man in Varieté mit auftreten, aber sich nicht in der medizinischen Hochschule habilitieren. Forstmann hat das trotzdem gemacht und ist dann später mit dem Nobelpreis für Medizin ausgezeichnet worden. Aber das ist schon mutig und das, da muss einer fest von überzeugt sein, dass gegen jede Meinung, die dann allgemein geäußert wird. Eine ähnliche, was ich noch empfehle, was übersehen wird häufiger, 1984 hat es den Nobelpreis in Medizin für einen Australier gegeben, Barry Marshall heißt der. Der hatte die Hypothese, dass Magengeschwüre durch Bakterien ausgelöst werden. Das Bakterium hat den Namen Helicobacter pylori. Und nur was zu beweisen, hat er die selbst gefressen und hat dann die Magengeschwüre bekommen. Und dafür hat er den Nobelpreis bekommen, weil man natürlich was gegen die Helicobacter machen kann. Das Wesentliche daran ist, dass er sich da gegen eine ganz allgemeine Tendenz des medizinischen Denkens stellt. Das medizinische Denken war nämlich der Meinung, ganz früh im medizinischen Denken war immer der Meinung, dass alle Krankheiten durch Flüssigkeiten entstehen. Und dann war man irgendwann im Laufe des 18., 19. Jahrhunderts auf die Idee gekommen, dass Krankheiten doch durch Organe, durch Zellen, durch Partikel oder durch Solida, wie das dann allgemein heißt, entstehen. Und nur die Ausnahme war das Magengeschwür. Das Magengeschwür sollte durch Säure entstehen. Das war auch so ein Dogma. Und jetzt hat Barry Marshall gesagt, nein, auch dafür sind Bakterien zuständig, was man zunächst mal überhaupt nicht geglaubt hat. Und er hat das dann bewiesen. Ich fand, das ist schon eine mutige Geschichte. Er hat auch die Arbeit erst nicht publizieren können. Aber ich glaube, dass das wirklich eine mutige Geschichte war. Also es gibt eine ganze Geschichte der Selbstversuche, die meiner Ansicht nach erzählt werden müssten, um zu zeigen, dass es wirklich mutige Kerle in der Wissenschaft gibt. Es gibt die mutigen Kerle auch auf der anderen Seite. Also das sind Leute, die Behauptungen aufstellen, die man überhaupt nicht glauben kann auf Anhieb. Also die berühmteste Behauptung, die man überhaupt nicht glauben kann, ist natürlich die von Kopernikus, der sagt, dass es nicht die Sonne ist, die sich um die Erde dreht, sondern dass sich die Erde um die Sonne dreht. Das ist deshalb mutig, weil das erstens gegen den kirchlichen, also oder die allgemeine Tendenz der biblischen Botschaft war und zweitens dem Augenschein widerspricht. Wenn Sie die Augen aufmachen, geht die Sonne morgens auf. Aber er sagt, die Sonne steht und wir drehen uns. Also das müssen Sie erstmal durchsetzen. Dazu müssen Sie natürlich sehr sorgfältig arbeiten. Ich finde, das ist ungeheuer mutig. Das hat er dann auch gemacht. Und das sind andere Sachen. Oder noch mutiger ist dann meiner Ansicht nach Charles Darwin, der in einer Epoche lebt, wo man auch ganz fest davon überzeugt ist, dass es sozusagen so eine Schöpfung gibt, wo die Arten, die entstehen, auf die Ewigkeit angelegt sind. Sie müssen ja berücksichtigen, als Darwin seine Evolutionstheorie publizierte. Also das musste er erstens gegen den erklärten Willen und den erklärten Glauben seiner Frau machen. Da gab es in Brünn einen Menschen, der hieß Gregor Mendel, von dem Sie auch schon mal gehört haben. Von dem Gregor Mendel wird man Ihnen immer erzählt haben, dass der die Erbgesetze erkundet habe. Das kann deshalb nicht stimmen, weil in der einzigen Arbeit, die Mendel geschrieben hat, dass weder das Wort Vererbung noch das Wort Gesetz vorkommt. Also ist es ganz unwahrscheinlich, dass er Vererbungsgesetze aufgestellt hat. Er hat auch in der Arbeit was ganz anderes gemacht. Also das ist eine von den Arbeiten, die nicht gelesen wird. Der gehört halt für einen Historiker Mut zu, die zu lesen, weil es auch schwierig zu lesen ist. So ein krauses Deutsch haben sie noch nie gelesen. Aber das, was der Mendel wollte damals, und das war die Überzeugung, er hat die Erbexperimente gemacht, nicht um zu zeigen, dass sich da Eigenschaften vererben, sondern um zu zeigen, dass wenn Pflanzen unterschiedliche Eigenschaften haben, die im Laufe der Nachkommenschaft verschwinden, sodass zum Schluss wieder die Stammpflanze da ist, die Gott gemacht hat. Sodass das ganze Geschehen in der wenn Pflanzen sich vermehren, darin besteht, dass sie zurückkehren zur Stammform. Das war die Absicht. Und das hat er auch gezeigt. Das steht auch in der Arbeit drin. Nur die Daten stimmen nicht ganz genau überein. Da hat er dann so ein bisschen gemurmelt, was man da erklären könnte. Aber das machen die viele Leute noch heute. Aber klar ist, dass damals die feste Überzeugung war, dass es keine Abweichung der Arten gab, sondern dass das so bestenfalls Täuschungen waren. Und Darwin selbst musste den Mut haben, dass er nicht nur den Gott als Schöpfer ewiger Arten ablöste, sondern er musste auch den Mut haben, eine Grundhaltung, die die Menschen damals zur Natur hatten, zu überwinden. Die Menschen hatten immer noch damals, die waren immer Meinung, also dass die Natur, da sie ja von Gott geschaffen ist, etwas Gutes ist. Dass es in der Natur friedlich und freundlich und liebevoll zugeht. Und Darwin hat gesagt, das Gegenteil ist der Fall. Wer die Natur wirklich kennt, kann nur feststellen, dass sie vom Teufel gemacht worden ist. Und da hat er dann auch, deshalb hat er sich auch so schlecht gefühlt. Er ist ja krank geworden auch. Und die Frage ist, ob diese Krankheit irgendetwas mit der Tatsache zu tun hat, dass er gewissermaßen den Teufel in der Natur bei seiner Wirkung entdeckte und nicht also eine göttliche Schöpfung sah. Und so ein Mechanismus der Evolution, der war ihm sowas von unklar, dass er da auch nur größere Schwierigkeiten hatte. Also das sind jetzt so, jetzt sind wir im 19. Jahrhundert, kommt voran und dann kommen wir ins 20. Jahrhundert und wie Sie natürlich alle wissen, verändert sich die Wissenschaft im 20. Jahrhundert ganz dramatisch. In der Wissenschaft im 20. Jahrhundert ist, ich hatte ja schon am Anfang angedeutet, die Idee des Fortschritts, dass es sozusagen immer besser wird, immer genauer wird, immer sorgfältiger wird, verschwindet. Die Wissenschaft entdeckt, dass es Fragen gibt, die unentscheidbar sind, dass sie bestimmte Fragen genauso wenig beantworten können, wie Philosophen Fragen beantworten können. Also das ist die berühmteste Entdeckung von Albert Einstein, der einfach nicht weiß, nicht mehr wissen kann, was Licht ist. Und das ist natürlich für die Naturwissenschaften eine Katastrophe. Nietzsche würde das die Umwertung aller Werte nennen. Das 20. Jahrhundert hat dann auch später noch das Problem, dass die alte Gleichung der Antike oder bis ins 19. Jahrhundert galt, dass das Rationale nur das Gute bewirken kann, aufhört. Also noch war ja Wissenschaft ein Abenteuer der Rationalität und beim rationalen Abenteuer hatte man immer nur gute Absichten, die man dann mit ritterlichem Mut versuchte durchzuziehen. Also das war die alte Tendenz und plötzlich wurde jetzt was ganz anderes gemacht, nämlich chemische Waffen wurden hergestellt, Atomwaffen wurden hergestellt und seitdem hat die Gesellschaft den Respekt vor der Wissenschaft etwas verloren. Man glaubt nicht mehr, dass die Wissenschaft gewissermaßen die Zukunft so erobern kann, wie man möchte. Aber der Punkt, den ich ja schon am Anfang gemacht habe, ist, das hat sie nie getan. Wissenschaft kann man nicht vorwerfen, dass sie nicht deterministisch ist oder dass sie nicht vorhersagbar ist, sondern das ist also etwas, was in der Wissenschaft inhärent ist. Und was jetzt passiert, in meinen Augen ist ja etwas Merkwürdiges. Merkwürdig ist nämlich, dass gerade in den 60er Jahren in der Bundesrepublik Leute auftauchen, die genau von der Wissenschaft erwarten, dass sie die Zukunft doch berechenbar, genau voraussagt und genau bestimmt, was passiert. Diese Leute nennt man Futurologen. Diese Futurologen haben sich in den 60er Jahren etabliert und es gab den berühmten Robert Jung, den ich zwar weitgehend schätze, aber Sie müssen mal den Vortrag von ihm lesen, Futurologie als exakte Wissenschaft von 1968 vor dem Audimax in Berlin. Sie können nur Scheiße schreien. Da haben die Leute ganz genau vorausgesagt, wie das Jahr 2000 aussieht. Die haben das glücklicherweise oder dummerweise auch zu Papier gebracht, sodass man das heute nachlesen kann. Und das wurde ausdrücklich, ich zitiere, als überraschungsfreie Prognose dargestellt. Das heißt, die wollten zeigen, wie die Welt werden kann, wenn wir nur genau das wollen, dass sie so wird und dabei auf keine Überraschung gefasst sein lassen wollen. Diese überraschungsfreien Prognosen ist Unsinn für sich. Der Wissenschaftler, das Einzige, was der Wissenschaftler weiß, ist das, was Niels Bohr mal gesagt hat, Prognosen sind schwierig, vor allen Dingen, wenn sie sich auf die Zukunft beziehen. Das gibt es dann später als Kabarett auch bei Karl Valentin, aber es stammt von Niels Bohr, aber ist ja nicht schlecht. Der Satz bleibt ja dadurch gut. Aber es war genau an dieser Stelle, wo irgendwie die Gesellschaftswissenschaftler gedacht haben, dass mit der deterministischen und vorhersagbar alles berechenbar gestalteten Wissenschaft. Das war ja die Grundidee der Wissenschaft als Berufsthese von Max Weber. Die Welt ist sozusagen berechenbar, die Welt ist vorhersagbar, die Welt ist begreifbar, die Welt ist konstruierbar. Und das ist, dass man jetzt auch damit Prognosen erstellen wollte. Ich wollte genau sagen, was im Jahre 2000 für ein Energieverbrauch ist. Also mein liebster Satz bei diesen überraschungsfreien Prognosen aus den 60er Jahren ist ein Buch, das fängt mit dem Satz an, eins ist sicher für die Zukunft, die Zeit der religiös bedingten Kriege ist vorbei. Also das war also eine überraschungsfreie Prognose. Wir wissen als Wissenschaftler, das hatte ich am Anfang gesagt, wissen Sie eben nie, was die Zukunft bringt. Sie können aber nur immer weitermachen, Sie können immer nur erhoffen, erobern. Das ist sozusagen, Sie müssen immer das Abenteuer feiern. In den 70er Jahren kam dann die Gentechnik dazu, mit der die Wissenschaft gewissermaßen das Leben auch noch umgestalten wollte, manipulieren wollte. Und da hat sich dann so ein Schlauberger Soziologe direkt hingestellt und sagt, jetzt wäre der Endsieg der Genetik nah. Also erstens ist das Wort Endsieg kein glückliches Wort in der deutschen Geschichte. Und zweitens, womit hat er eigentlich gerechnet? Was heißt denn der Endsieg der Genetik? Was heißt denn, die Genetik weiß Bescheid? Was soll die denn Bescheid wissen, wie der Mensch aufbaut? Und die Genetik weiß immer weniger und die erlebt immer mehr Überraschungen. Das Eigentliche, was bei der Wissenschaft voraussagen kann, ist, dass sie Überraschungen leben. Es gibt keine überraschungsfreie Prognose. Es gibt nur Überraschungen. Also, oder der Philosoph würde sagen, es kommt immer was dazwischen. Und wir wissen nicht genau, wir müssen uns damit eben abfinden, dass immer was dazwischen kommt. Und wenn wir Wissenschaft im großen organisatorischen Stil treiben, können wir nicht sagen, was dabei rauskommt. Ich mache Ihnen ein Beispiel. Also das Große, was Sie auch hier schildert, eines der großen Projekte war ja, die Sequenz des menschlichen Genoms zu machen. Die Idee dazu ist von 1985. Das war insofern mutig, damals als man gerade die Grundmethoden hatte und ausrechnen konnte, dass das 3 Milliarden Dollar kosten würde, um das zu machen. 3 Milliarden Dollar ist nicht nebenbei. Also da müssen viele Wissenschaftler auf ihre Finanzierungsmittel verzichten, aber das wurde damals geplant. Aber der Grundgedanke war, wenn man das kann, wenn man die Sequenz hat, dann versteht man Krebs. Weil Krebs damals als genetische Krankheit identifiziert war und dann war das Versprechen, also überraschungsfreie Prognose, wenn ich die DNA-Sequenzen kenne, dann kann ich den Krebs genau verstehen. Heute ist es eher umgekehrt, man versteht den Krebs immer weniger. Das Einzige, was man versteht, ist, dass das Genom völlig anders ist, als man gedacht hat. Man hat, also Sie haben das sicher nicht in Erinnerung, aber als Historiker schaut man da mal rein. Als die Genomprojekte angefangen waren, lagen die Schätzungen über die Zahl der menschlichen Gene bei etwa 500.000. Als das dann fertig war, das menschliche Genom, war es 30.000. Jetzt hat man nochmal genauer hingeguckt, jetzt sind es nur noch 20.000. Ich wette, wenn die nochmal ein paar nachzählen, haben wir gar keine Gene mehr. Und das könnte auch sein. Es könnte auch sein, weil die Gene offenbar das Unwichtige sind. Das ist eine merkwürdige Idee. Sie haben doch immer gelernt, dass die Gene das Wichtige sind in Ihrem Leben. Jetzt kommt auf einen überhaupt nicht. Es ist was anderes wichtig. Und das, ich hatte ja schon gesagt, mehr als die Hälfte unseres Genoms besteht aus Material, das früher mal aus Viren, also das früher mal Viren geholfen hat zu leben. Wobei das Leben von Viren ein schwieriges Konzept ist. Aber das Ergebnis ist eben genau, dass wir am Anfang Krebs verstehen wollten und jetzt verstehen wir noch nicht mal uns selbst. Also das ist sozusagen, Sie können bei der Wissenschaft nicht wissen, was rauskommt. Und ich möchte Ihnen ein paar andere Beispiele nennen. Leibniz, der große Mathematiker, also gehen wir mal ganz weit zurück, mein Punkt ist, Ihnen zu sagen, Sie wissen nie bei der Wissenschaft, was rauskommt. Deshalb ist Wissenschaft immer ein Abenteuer. Sie können auch niemanden deshalb daran hindern, Wissenschaft zu treiben, weil der nicht weiß, was rauskommt und auch nicht weiß, was daraus wird. Und machen wir ein anderes Beispiel, also Leibniz. Leibniz hat damals überlegt, man könnte vielleicht ein paar andere Zahlen einführen, also nicht die Zehnerzahlen einführen. Und er hat überlegt, man könnte vielleicht digitale Zahlen einführen, alles mit 1 und 0. Und wissen Sie, warum er das getan hat? Weil die Zahl 7 im digitalen System 111 heißt. Und das war für ihn die Repräsentation der Trinität. Da die 7 aber auch sozusagen sowieso als heilige Zahl war in der dekadischen Darstellung, in der normalen Darstellung, hat er gedacht, dass wenn wir alle Zahlen in 0-1-Folgen übertragen, wir irgendetwas geheimnisvoll, die Geheimnisse Gottes rauskriegen. Also hat er da richtig daran gearbeitet, dass wir alle digitalisieren. Und was haben wir jetzt? Eine digitale Welt. Aber da ist von Gott überhaupt keine Rede mehr. Also ist was ganz anderes rausgekommen. Oder schauen Albert Einstein. Albert Einstein war 1905 ein möglichst unbekannter Angestellter im Patentamt in Bern und er hat allgemein sich Gedanken gemacht über Raum und Zeit und so ein bisschen über Licht. Und dabei ist ihm eine Nebensache aufgefallen, das ist die fünfte Arbeit in dem Jahr, da ist ihm aufgefallen, dass die Trägheit eines Systems von seinem Energiegehalt abhängig ist. Ich sehe, Sie sind begeistert. Also die Trägheit eines Körpers ist von seinem Energiegehalt abhängig. Wissen Sie, wie das als Formel heißt? E gleich mc Quadrat. Aber das steht bei Formeln. Bei Einstein steht die Formel m gleich e durch c Quadrat. Das ist eine ganz andere Formel, weil er wissen wollte, was mit der Masse ist. Und die Energie ist vom Trägheitsgehalt abhängig. Also er schreibt diese Formel auf, die steht irgendwo nebenbei. Und was ist da rausgekommen? Die Atombombe. Und zwar nicht durch die Physiker, sondern diese Arbeit von Einstein ist die einzige Arbeit, die ein Schriftsteller verstanden hat. Der hieß H.G. Wells und er hat sofort gesehen, was da steht, nämlich, dass man Masse in Energie verwandeln kann. Und mit dem Faktor Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat. Das heißt, in jedem Stück Scheiße, das ich in der Hand habe, ist mehr Energie drin, als ich brauche, um London zu zerstören. Und das wollte er. Und da hat er gesagt, das machen wir einfach eine Atombombe. Das wurde es von 1913. Ich wollte nur sagen, damit konnte Einstein nicht rechnen. Und als die Atombombe wirklich da war, damit das recht nicht, hat sich auch gewundert. Er hat gesagt, er hat mit nichts zu tun. Stimmt ja auch. Aber Sie können Einstein nicht verbieten, über die Träger und den Energiegehalt nachzudenken. Aber Sie können auch nicht wissen, was dabei rauskommt. Wissenschaft hat immer dieses Abenteuer an sich. Und Sie müssen das nur zum Schluss. Also, bin ich zu lang oder? Nee, ritterlich bestehen. Nächster Punkt. Also, Mendel, Ärger, das war, nächster Punkt. Also Max Planck, das Quantum der Wirkung, wollte er eigentlich nur einführen, um ein bestimmtes Strahlengesetz abzuleiten. Und er hoffte, dass das Quantum sozusagen wie eine infinitesimale Größe irgendwann gegen Null geht. Das war eine mathematische Hilfsgröße, die er dann verschwinden lassen wollte. Und als das nicht klappte, war er völlig verzweifelt. Und was rausgekommen ist, ist eine Quantenmechanik, die die Atombombe versteht und jetzt die ganze Physik macht, die wir also bewundern oder bestaunen. Also es ist immer so. Und dann machen wir ein anderes Beispiel, noch etwas praktischer. Sie alle wissen, dass irgendwann in den 50er Jahren ist dieser Raumflug Kreis losgegangen, 1957 der Sputnik, 1961 Gagarin. Wissen Sie übrigens, was Gagarin gesagt hat, als er zurückkam von seinem Weltraumflug? Er wüsste jetzt, dass es Gott nicht gibt. Er hat ihn jedenfalls nicht gesehen. Also, das war überzeugend. Und dann haben die Amerikaner gesagt, jetzt gucken wir nach und haben das Mondprojekt, das Apollo-Projekt, Kennedy, Sie haben das alle sicher noch in Erinnerung, 61, bis zum Ende der Dekade, auf zum Mond fliegen und einen Menschen zurückbringen. Und was ist dabei rausgekommen? Was ist das eigentliche Ergebnis des Mondlandung? Der Umweltschutz. In dem Moment, wo ich da oben stehe, sehe ich die Erde als gefährdetes Ding an. Seit das Wort Umweltschutz taucht in dem Moment auf, in dem die Menschen oben auf dem Mond landen. Die Bundesregierung richtet ein Umweltministerium ein, kriegt ein Herr Streibel von der CSU ausgerechnet. Aber ich wollte nur sagen, das Einzige, was bei dem Mondflug rausgekommen ist, ist, dass wir den Blick auf die Erde bekommen haben. Keine technische Leistung, keine Eroberung des Weltalls, sondern ein Verständnis von uns selbst. Das heißt, das ist das Abenteuer, was dabei rauskommt. Sie können einfach nicht sagen, was passiert. Und das können Sie nie sagen. Sie wissen auch nicht, was bei dem nächsten Experiment passiert. Das ist ja genau das, was Wissenschaft ausmacht, dass es ein Abenteuer per se ist. Und Sie müssen also den Mut haben, voranzugehen, und Sie müssen den Mut haben, sich auch lächerlich zu machen, dass Sie dabei in eine falsche Richtung laufen und dann werden Sie nicht mehr gefördert. Man muss aber auch den Mut haben, sich an anderer Stelle lächerlich zu machen. Das ist mein Schlusssatz. Eines der schönsten Bücher in der Geschichte der Molekularbiologie ist von Erwin Schrödinger. Das Buch heißt Was ist Leben? Vielleicht haben Sie von dem mal gehört. Lesen Sie es nicht, nur das Vorwort. Das Buch ist falsch, wie es nur sein kann. Aber das ist zu seiner Zeit am Ende des Zweiten Weltkriegs erschienen und hat so eine Bewegung in Richtung Molekularbiologie in Gang gesetzt, weil Schrödinger die richtige Frage gestellt hat, die richtige Aufgabe gegeben hat, nämlich rauszukriegen, welche physikalische Basis Gene haben. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber in der Einleitung des Buches steht, warum ihm das so schwer fällt, dieses Buch zu schreiben. Nämlich, er hat keine Ahnung, wovon er spricht. Also er weiß ja nichts von Genetik, er weiß ja nichts von Biologie, aber er hat das Gefühl, dass ab und zu mal sich jemand bereit sein muss, den Mut zu haben, sich zu blamieren. Und wenn er dann wenn er sich nur genug blamiert, dann kriegt er genug Leute, die sich darüber aufregen und dann anfangen, über das Ergebnis zu forschen. Und das ist das, was dabei rauskommt. Selbst da wissen sie nicht, was rauskommt. Also wenn sie die Leute überzeugen mit irgendeinem Argument, dann gehen die wahrscheinlich nach Hause und sagen, jetzt wissen wir es doch. Aber wenn sie die wütend machen, dann entsteht das Neue. Und das ist das, was bei der Wissenschaft immer wieder passiert. Und deshalb bleibt die Wissenschaft ein Abenteuer. Man geht Risiken ein, aber man geht meiner Ansicht nach mehr Risiken ein, wenn man keine Wissenschaft treibt. Wissen halte ich immer noch für besser als Nichtwissen. Wie wir damit dann umgehen, ist eine andere Frage. Aber wir müssen das war ja die Schlüssel zu meiner Definition, wir müssen das anständig zu Ende bringen. Ritterlich, wie das heißt. Versuchen wir es. Ich danke Ihnen.
Herzlichen Dank, Herr Fischer,
ja,
für die Mutprobe. Wir haben hier die schöne Sitte, nach den Vorträgen Ihnen die Gelegenheit zu geben, unsere Referenten zu befragen, Anregungen zu äußern, Kritik zu äußern. Das erfordert natürlich einen gewissen Mut, aber ich nehme mal an, Sie bringen den dann doch auf. Da hinten haben wir eine Frage.
Ich habe die Frage, wo kommen die Fragen in der Wissenschaft her? Ich meine, sie gehen ja vom Individuum oder aus gesellschaftlichen Problemstellungen, die dann die Individuen auslegen und dann forschen.
Ich wiederhole die Frage einfach, dass wir die auch bei der Aufnahme auf dem Band haben. Sie fragen, woher kommen die Fragen, die die Wissenschaft stellt? Sind das Fragen, die die Individuen aufwerfen? Sind das gesellschaftliche Probleme, die da den Antrieb machen?
Also das ist natürlich historisch, muss man die Antwort differenzieren. Wissenschaft als gesellschaftliches Phänomen ist ja aus dem 19. Jahrhundert aufgetreten. Also die ersten Wissenschaftler waren sozusagen für sich, die arbeiteten an irgendwelchen Klöstern oder die waren Angestellte von Königen oder das waren Playboys, also so Leute, die genug Geld hatten. Und deren Fragestellung, das ist, hat ganz andere Grundlagen, aber die geben natürlich die Vorgabe. Also die Fragestellung, also zum Beispiel, also das Beispiel kann man immer wieder bringen, ist Johannes Kepler, der wollte den Lauf der Planeten verstehen, den Konstrukt der Sterne, und die ursprüngliche Idee war dabei, also sozusagen Gottesdienst zu machen. Er wollte zeigen, wie Gott das großartig arrangiert hat. Und dabei ist dann das passiert, was in der Wissenschaft immer passiert. Es ist etwas ganz anders rausgekommen. Also er hat nämlich festgestellt, aber das wissen Sie, dass die Planetenbahnen keine Kreise sind, sondern Ellipsen. Und jetzt war er in der Bredouille, denn Götter machen keine Ellipsen. Und jetzt musste er plötzlich erklären, und jetzt war die Fragestellung, was macht die Ellipse? Also und so weiter, und so geht es dann immer weiter. Aber das ist ein typischer Fall, wo Sie sicher sind, sozusagen, Sie wollen nur die Harmonie des Ganzen finden und finden genau das, was Sie nicht wollten. Und dann wird große Wissenschaft daraus, das wird dann von Newton geklärt. In der Moderne kriegen Sie ganz andere Aufgaben. Also jetzt, eine Aufgabe, hatte ich ja gesagt, war, zum Mond zu fliegen. Das war jetzt eine politische Aufgabe, weil die Russen das sonst gemacht hätten. Das war einfach, die Amerikaner wollten vorher da sein. Die Forscher haben sich natürlich da gerne drauf gestürzt, weil sie vor allen Dingen zwei Sachen sahen, nämlich sie wollten immer schon größere Triebwerke bauen. Das konnten sie jetzt dann machen. Aber viel wichtiger war, das ist, wird in der Debatte dieser Mondlandetätigkeit gar nicht so bemerkt, die hatten schon in den 50er Jahren, die Amerikaner und viele andere, angefangen, große Rechenmaschinen zu bauen, um bestimmte Vorhersagen machen zu können. Sagen wir mal so, wenn sie eine Rakete nach Russland schicken wollen, müssen sie schon wissen, wo genau wo die ankommen. Das können sie nicht mit dem Stift berechnen, sondern brauchen sie Rechner. Und die wollten immer genauer berechnen, was passiert, wenn sie Raketen losschicken. Und jetzt sagt Kennedy, ihr dürft zum Mond fliegen. Ha! Jetzt können wir berechnen, jetzt können wir alle Rechenkraft ermitteln. Und der Sieg der Amerikaner über den Russen hat nichts mit den Triebwerken zu tun. Die Russen hatten bessere. Die Rechenmaschinen, also die Computer waren besser. Also diese ganze Digitalisierung ist daraus erwachsen. Ich wollte nur sagen, die Fragestellung war politisch oder gesellschaftlich, wie Sie wollen. Die Antwort war Google. Also ich meine, nicht sofort, es hieß damals Texas Instruments und Hewlett Packard und sowas. Aber die haben die Rechenmaschinen gemacht. Also, aber das funktioniert nicht immer. Also das ist auch eine Sache, aber da muss man den Wissenschaftlern, kann man dann auch mal Vorwürfe machen, dass sie nicht nur keinen Mut haben, sondern einfach feige Geld absahen. Als Kennedy tot war, also und dann der Mann, den er besiegt hatte, Richard Nixon Präsident wurde, wollte Nixon auch so was Großes machen in den 70er Jahren. Und er hat dann gesagt, wir machen jetzt nicht ein Mondlandeprojekt, sondern ein Krebslandeprojekt. Das heißt, die amerikanische Regierung hat beliebig viel Geld zur Erforschung des Krebses zur Verfügung gestellt, und der Nixon wollte, dass am Ende der 70er Jahre der auf dem Krebs gelandet wird und sozusagen so, und das hat nur nicht geklappt, aber das haben die Wissenschaftler gewusst, die haben nur das Geld abgesahnt. Also da ist Feigheit in der Wissenschaft beliebig. Da war die Fragestellung auch politisch, sie war natürlich medizinisch. Es ist immer gut zu sagen, ich versuche den Krebs zu besiegen, aber Sie müssen doch dabei zugeben, dass Sie keine Ahnung haben, wovon Sie reden. Während Sie bei dem Fliegen zum Mond wussten Sie genau, was Sie wollten, Triebwerke machen, Messgeräte machen, also und dann die Computerkapazität vergrößert. Also da ist dann die Frage, und jetzt ist die Frage, was wir heute für eine besondere Fragestellung haben. Also gibt es, das ist ja immer die Frage, ob die Politik oder die Gesellschaft durch die Finanzierung der Forschung und der Fragestellung mitarbeitet. Da haben Sie aber ein eigenes Thema, das müssen Sie. Also das kann ich so in der Kürze nicht sagen. Also es gibt sicher Beispiele, wo die Wissenschaftler auf eine Fragestellung springen, die die Gesellschaft gerne stellt und dann eben auch finanziert. Aber es gibt auch Fragestellungen, die aus der Wissenschaft selbst kommen, wo man dann Mühe hat zu überzeugen. Da könnte man jetzt Beispiele anführen, aber das ist offenes Problem. Klar ist natürlich, dass das Wissenschaft immer teurer wird, immer größere Teams dazu benötigt werden und die Fragestellungen, also von gesellschaftlicher Relevanz, da müssen was zum Nachteil der Wissenschaft ist, weil sie müssen vorhersagen, was sie in 5 Jahren rausbekommen. Was ich mal interessant finden würde, dass ein Historiker sich hinsetzt und Vergleiche anstellt zwischen dem Antrag den einer gestellt hat, um bei der DFG 20 Millionen locker zu machen und den Bericht 5 Jahre später, was er dann für die 20 Millionen gemacht hat. Das hat aber noch niemand gemacht. Also wenn Sie einen Historiker finden, der das einfach mal systematisch erforscht, ich glaube, wir würden Bauklötze staunen.
Ich hatte mal überlegt, ob ich einen Antrag stelle bei der DFG zur Erforschung der Antragsrethorik.
Machen Sie es
auf jeden Fall. Das ist traurig.
Weil ich der Meinung bin, also wir reden ja über was anderes. Ich glaube, dass in der Antragsrhetorik, also mein einfacheres Begriff dafür ist, da wird gelogen, dass sich die Balken biegen. Sie müssen ja auch versprechen, dass ja was rauskommt.
Man ist sehr nutzerorientiert.
Das wäre ein tolles, machen Sie das auf jeden Fall.
Nee.
Also kriegen Sie kein Geld für, oder was?
Ja, erstens bin ich mir nicht sicher, mit welcher Rhetorik ich den Antrag begründen muss. Und zweitens halte ich dieses Forschungsprojekt für tief traurig. Und ich bin schon tief traurig.
Das glaube ich sofort.
Also, haben Sie noch weitere Fragen? Oder, trauen Sie sich. Ja, bitte.
Was Sie jetzt erzählt haben über die Wissenschaft, wissen das alle Wissenschaftler oder nur die ganz großen Wissenschaftler?
Was Herr Fischer erzählt hat, ob das über die Wissenschaft, ob das den Wissenschaftlern so klar ist, bekannt ist, bewusst ist oder nur den großen Wissenschaftlern.
Woher soll ich das wissen? Also die Karin Mölling, die ich geschildert habe, die schildert ja die Szenen alle, aber ich glaube nicht, dass sie das tut, um etwas zu demonstrieren, sondern sie erzählt einfach nur aus ihrem Leben. Und sie denkt nicht da weiter drüber nach. Aber sie ist, ich meine, und sie fragt auch nicht zum Beispiel, ob diese Umdeutung der Viren, ob das ein typisches Beispiel ist nur für ihr Fachgebiet, ob das in anderen Bereichen auch der Fall ist. Ich glaube, das wird zu wenig gemacht. Wer das machen müsste, wäre eigentlich ein Historiker, der muss dann alle Wissenschaften überblicken. Das ist etwas schwierig. Ich glaube, dass die meisten Wissenschaftler nicht sehr viel über Geschichte nachdenken. Und dann wissen sie das nicht. Also da würde ich eher pessimistisch sein. Also ich mache als Beispiel, ich war ja in Konstanz und habe Vorlesungen über Wissenschaftsgeschichte gehalten. Aber das war in der wissenschaftlichen Fakultät und dann müssen sich die Wissenschaftler für Geschichte interessieren. Das tun sie aber nicht. In Heidelberg unterrichte ich Wissenschaftsgeschichte bei den Historikern. Da müssen sich die Historiker für Wissenschaft interessieren und das tun sie. Sodass der Hörsaal in Heidelberg voll ist und in Konstanz war immer leer. Aber das liegt nicht an, ist ja derselbe Person, die unterrichtet. Sondern das liegt daran, dass sich die Wissenschaftler nicht für die Vergangenheit interessieren, sondern immer sozusagen Blick nach vorne, wie das ja so heißt. Jeder Fußballer, der ein Spiel verloren hat, sagt, die gucken nur noch nach vorne und das machen die Wissenschaftler auch nur nach vorne. Aber die sollten schon mal nach hinten gucken. Das tut die Frau Mölling auch nicht gut genug, aber jetzt meinen Sie natürlich die ganz Großen. Also wer, glaube ich, sowas gewusst hat, ist so ein Mann wie Albert Einstein. Da müssten Sie mal dessen Texte lesen, weil der hat ein unheimliches Verständnis für dieses Abenteuer des Menschen oder für die Menschen, die das gemacht haben. Der hat sich die auch immer genauer angeguckt. Also der war zwar ein schlechter Ehemann, aber ein guter Physiker.
Das ist keine hinreichend und notwendige Bedingung. Haben Sie noch eine Frage? Ja, bitte.
Ich stelle mir die Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt, dass eine These gestellt wird? Also Sie sagen, der Forscher weiß oder sollte nichts wissen. Wann stellt er seine These? Bevor das Problem erkannt hat oder schon eigentlich in der Materie stellt?
Also wann ist der Zeitpunkt, die These aufzustellen, die man untersucht, sozusagen bevor man loslegt oder wenn man schon im Problem steckt?
Also ich persönlich glaube, dass Wissenschaftler ununterbrochen Brainstorming machen, wie das da so heißt. Die haben also beim Spazierengehen oder untereinander eine Hypothese nach der anderen aufgestellt. Nur die Frage ist, bevor Sie sich jetzt entscheiden, das zu testen, sind Sie 3 Monate beschäftigt. So wählen Sie sorgfältig aus. Und das hängt dann davon ab, also was Sie im Experiment machen können, was die anderen gemacht haben können, aber so Ideen und Vorstellungen, die werden laufend getestet. Wenn Sie bestimmte aufregende Perioden der Wissenschaftsgeschichte anschauen, also nehmen wir die Entstehung der Quantenmechanik oder das Werden der Molekularbiologie, da galt immer grundsätzlich, dass eine These erst dann experimentell überprüft wird, wenn sie verrückt genug ist. Also so normale Thesen werden gar nicht untersucht, aber das ist ein spannender Aspekt in der Wissenschaft. Aber heute sind die meisten Thesen so lineare Thesen. Also das ganze LHC, das ist der Large Hadron Collider am CERN, wird gebaut, nur um die Eigenschaften des Higgs-Teils jetzt genauer zu vermessen. Das ist ja richtig öde, das ist kein Abenteuer mehr, sondern das ist Verschwendung, also von Milliarden. Natürlich kann man nicht wissen, vielleicht, wenn man die Energie etwas ändert, entdeckt man was Neues, aber eine Hypothese dafür gibt es nicht. Also, was spannend wäre in der Astronomie, ist die Hypothese, woraus die Dunkelmaterie oder besteht oder was die dunkle Energie ist. Da gibt es eine Menge Spekulationen darüber, aber eine ernste Hypothese, die dann im Experiment getestet wird, ist sehr teuer. Und da ist man vorsichtig. Also es gibt diese, also Stephen Hawking, der ist ja immer für einen Witz gut, der sagt, er hätte eine genaue Vorstellung davon, was mit der dunklen Materie ist. Aber um das zu testen, müsste man einen Beschleuniger bauen, der größer ist als das Sonnensystem. Und das würde dann selbst das Budget der Schweiz sprengen. Also das sind so Sprüche. Also da gibt es, also in diesem Bereich müssen Sie sehr genau aufpassen. Also wie teuer das wird und mit der Molekularbiologie müssen Sie sehr genau aufpassen, ob nicht irgendwo jemand das schon macht. Aber trotzdem, die Hypothesen gehören eigentlich zum täglichen Leben, aber nur die Frage ist, wann entscheiden Sie sich, das durchzuführen, das Experiment, dann sind Sie beschäftigt.
Nun gut, wir werden uns weiter beschäftigen, ja. Nächste Woche. Wird Herr Bendel nach moralischen Maschinen fragen und schauen, was für Abenteuer wir mit der Roboterethik verknüpfen können. Vielleicht sind Sie wieder dabei. Ansonsten nehme ich mal an, werden Sie heute beschlossen haben, Ihre Urlaubspläne zu ändern und nach Helgoland fahren. Ich danke Herrn Fischer sehr für den Vortrag, Ihnen fürs Kommen, vielleicht bis nächste Woche. Wiederschauen.
Wenn ich zu Helgoland noch was sagen darf, da gibt es eine Plakette, die daran erinnert, wo Heisenberg die eigentliche Idee hatte und dann auf den Felsen geklettert ist. Schauen Sie sich den Felsen mal an und fragen Sie sich, ob Sie darauf klettern würden.
Okay.